ARD.
Wir sind zurück aus unserer Winterpause und melden uns mit einem frischen und zugleich auch mit einem alten Fall. Bei uns geht es heute um einen Cold Case, bei dem es jetzt gerade ein Urteil gegeben hat. Nach 32 Jahren wurde tatsächlich ein Urteil in Hamburg gefällt.
Wir sprechen über Fortschritte in der Kriminaltechnik, die es ermöglichen, auch jahrzehntealte Fälle noch ganz neu aufzurollen. Und wir sprechen auch darüber, warum es trotzdem schwierig ist, Täter nach so langer Zeit noch zu überführen.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg mit Juraexamen. Ich sitze bei allen spannenden Prozessen hinten mit im Saal, direkt hinter den Angeklagten und bekomme hautnah mit, was da im Gericht so passiert.
Und auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Anna Rüther, auch ich bin Journalistin. Und diese Folgen hört ihr immer zuerst in der ARD-Audiothek, wo ihr den Podcast am besten gleich abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und noch ein kleiner Hinweis, ihr könnt uns live kennenlernen. Das geht nämlich auf dem Kieler Krimi-Festival. Dort sind wir am 12. März, freuen uns, euch kennenzulernen. Karten könnt ihr über unsere Folgenbeschreibung finden und dort könnt ihr sie auch gleich gewinnen. Klickt doch einfach mal vorbei. So, Elke, für uns geht es jetzt zum Freitag, den 13. März 1992. Und zwar geht es da an den Hamburger Hauptbahnhof.
Genau, am Hamburger Hauptbahnhof, da betreibt Karl Heinz einen Blumenstand. Karl Heinz ist 60 Jahre alt und er hat sein Leben lang immer Blumengeschäfte und Blumenstände gehabt. Jetzt mit 60 Jahren hat er aber nur noch diesen einen Stand eben am Hauptbahnhof. Er arbeitete aber nicht alleine. Er hat einen Mitarbeiter, der heißt Taifun. Die Arbeitsteilung zwischen den beiden sieht so aus, dass Taifun morgens um kurz vor 8 kommt und schon damit anfängt, alles aufzubauen und herzurichten. Karl-Heinz, der kommt dann so zwischen 9 und 10 Uhr. Er bringt dann die frischen Blumen vom Großmarkt mit. In der Regel fährt er dann wieder und kümmert sich den Tag über um andere Dinge, die, wenn man so ein Geschäft hat, im Hintergrund ja auch immer zu erledigen sind. Karl-Heinz kommt dann erst am späten Nachmittag wieder, so in der Regel kurz vor Geschäftsschluss, um abzurechnen, den Stand wieder zu schließen und die Tageseinnahmen mitzunehmen. Es heißt, dass er das Geld, also die Tageseinnahmen, einfach in einen Jutebeutel steckt und den dann mit nach Hause nimmt. Banken haben zu diesem Zeitpunkt am späten Nachmittag nicht mehr auf und Online-Banking gibt es 1992, da spielt das ganze Jahr natürlich auch noch nicht. Um die Blumen und den Verkauf kümmert sich den Tag über, also wenn Karl-Heinz nicht da ist, sein Mitarbeiter Taifun. An diesem 13. März 1992, da ist das aber alles anders, denn Karl-Heinz kommt morgens nicht zum Hauptbahnhof. Sein Mitarbeiter wundert sich, so kennt er seinen Chef nicht. Er kennt ihn eigentlich als sehr zuverlässig und pünktlich. Deswegen versucht Taifun, ihn zu Hause anzurufen, aber Karl-Heinz geht nicht ans Telefon. Es springt nur der Anrufbeantworter an, die waren damals noch im Gebrauch. Mehr kann Taifun erstmal nicht tun, denn Handys gibt es 1992 auch noch nicht. Also baut er die Blumen alleine auf und öffnet den Verkaufsstand. Der Verkauf geht los. Am Nachmittag ist Karl-Heinz immer noch nicht da. Gegen 18 Uhr kommt sein Schwager zum Hauptbahnhof. Der schaut oft im Laufe des Tages mal bei Karl-Heinz am Blumenstand vorbei. Auch er, dieser Schwager, ist erstaunt, als Taifun ihm erzählt, dass der Chef sich den ganzen Tag über nicht gemeldet hat. Die beiden Männer fangen an, sich Sorgen zu machen. Sie beschließen, nachschauen zu gehen. Zusammen schließen sie den Blumenstand und machen sich gemeinsam auf den Weg nach Hamburg-Horn. Da in Horn wohnt Karl-Heinz.
In Hamburg-Horn, das würde ich jetzt tatsächlich mal als eins von Hamburgs ganz normalen Stadtvierteln beschreiben. Also liegt ziemlich zentral, viele Rotklinkerbauten, kein großer Altbau mit 3,60 Meter Deckenhöhe, kein Einfamilienhaus, Shishi. Also wirklich nicht besonders fancy, aber auch nicht besonders runtergerockt oder so. Also auch die Einwohnerstruktur ist da, glaube ich, schlicht ganz normales, okay Hamburger Stadtviertel.
Ja, und so gegen 18.20 Uhr kommen die beiden Männer dann da an, und zwar im Dahrendorfweg, das ist die Adresse, wo Karl-Heinz wohnt. Sie klingeln bei ihm, aber es öffnet niemand. Jetzt beschließen sie, nicht einfach abzuwarten. Irgendwas stimmt nicht, das ist ihnen in diesem Moment einfach total klar. Also rufen sie die Polizei und die Feuerwehr. Die bricht die Wohnungstür im zweiten Stock des Hauses auf. Und die Beamten, die finden Karl-Heinz in der Wohnung. Er ist an Händen und Füßen gefesselt. Um den Hals hat jemand sehr fest einen Laken gezogen. Am Kopf hat er eine Wunde, das Blut ist schon getrocknet. Karl-Heinz ist tot.
In der eigenen Wohnung erdrosselt, das muss ja jetzt tatsächlich ein harter Schock auch für Karl-Heinz Schwager und für Taifun gewesen sein. Damit wird ja keiner gerechnet haben.
Nee, definitiv. Das war ein großer Schock für alle. Die Polizei, die sichert in der Wohnung dann natürlich die Spuren. Was auf den ersten Blick zu sehen ist, Karl-Heinz, der wurde mit dem Laken stranguliert und ihm hat jemand mit einer Bacardi-Flasche auf den Kopf geschlagen. Diese Flasche, die lag noch da. Karl-Heinz, kann man sehen, hat insgesamt 12 Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Besonders zynisch, Karl-Heinz hatte ein Gebiss und das hat der Täter wie eine Trophäe auf seiner Brust drapiert. Die Beamten nehmen die Gegenstände mit, um sie auf Fingerabdrücke und andere Spuren zu untersuchen. Außerdem stehen in der Küche auch noch Gläser, auch die kommen zur genaueren Untersuchung mit. Den Beamtinnen und Beamten fällt aber nicht nur auf, was sie in der Wohnung finden, sondern auch, was es dort nicht gibt, nämlich Bargeld. Das ist seltsam, denn Taifun hat ihnen gesagt, dass sein Chef die Einnahmen vom Blumenstand abends immer mit nach Hause nimmt. Wenn das stimmt, dann müsste da ja Geld zu finden sein.
Aber sag mal, über wie viel Geld reden wir denn da, Elke? Was kommt denn so im Schnitt bei so einem Blumenverkaufsstand am Tag am Hauptbahnhof rum?
Also es heißt, dass es zwischen 1.500 und 2.000 D-Mark gewesen sein sollen, also durchaus eine ganze Menge Geld. Aber da in der Wohnung findet sich davon eben nichts. Die Polizisten und Polizistinnen, die finden nur einen leeren Jutebeutel, der liegt ganz sauber zusammengelegt und gefaltet auf dem Tisch. Die Polizei, die glaubt deshalb, es war ein Raubmord. Der oder die Täter, die haben Karl-Heinz getötet, um ihm sein Geld wegzunehmen und dann mit dem Geld zu fliehen. Die Leiche von Karl-Heinz wird abtransportiert. Sie kommt in die Rechtsmedizin und wird dort natürlich sehr gründlich untersucht. Es gibt sichtbare Würgespuren am Hals und das ist auch die Todesursache. Das stellen die Rechtsmediziner relativ schnell fest. Also Karl-Heinz, der wurde erdrosselt. Von den Schlägen auf den Kopf hat er zwar noch einen Schädelbasisbruch, aber das ist wohl nicht die Todesursache. Die Rechtsmediziner, die entdecken aber noch mehr. Sie finden im After von Karl-Heinz Spermaspuren.
So genau untersuchen die das direkt nach dem Eintreffen, das wundert mich ja jetzt. Aber sag mal, Elke, sein eigenes Sperma, das wird es ja kaum gewesen sein. Also am Po kann ja sein eigenes Sperma schwer landen.
Nee, es ist relativ eindeutig, dass das Sperma eines anderen Mannes ist. Das heißt, Karl-Heinz hatte vor seinem Tod noch Sex.
Und das dann ja offensichtlich homosexueller Sex. Das war ja 1992 auch noch echt ein anderer Schnack, als es das heute ist. Also besonders transparent ist man damals ja noch nicht damit umgegangen. War das dann für alle Beteiligten auch nochmal ein Schock oder wusste man das? War das bekannt?
Also es war wohl ein offenes Geheimnis, dass er homosexuell ist. Er hatte keine Beziehung, auch keine homosexuelle Beziehung. Es war aber wohl bekannt, dass er öfters junge Männer vom Hauptbahnhof mit zu sich nach Hause genommen hat.
Und das Anfang der 90er, da muss man ja tatsächlich, finde ich, noch mal eine Sekunde drüber nachdenken. Und da muss ich mal sagen, kenne ich mich tatsächlich auch mit den Paragraphen aus, weil ich nämlich damals, mein bester Freund ist schwul. Und deshalb haben wir uns zu der Zeit einfach inhaltlich damit auseinandergesetzt. Und was ich weiß, ist, dass das gerade Anfang der 90er echt ein schweres Thema war. Da kam dann ja auch noch AIDS und HIV dazu. Also damit war sowieso schon klar, man wird es alles immer nur hinter vorgehaltener Hand erzählen. Und dann weiß ich, erstmals reformiert wurde dieser Paragraph 175 1969. Bis dahin konnte man für Schwulsein tatsächlich ins Gefängnis kommen. Und im ersten Schritt war es dann für Männer über 21 Jahren immerhin schon mal nicht mehr strafbar, wenn sie Sex hatten. Aber bis dieser Paragraph dann ganz verschwunden ist, hat es noch weitere 25 Jahre gedauert. Es war nämlich erst 1994, dass der ganz verschwunden ist. Und dann muss man ja auch noch mal sagen, von nicht strafbar bis zu gesellschaftlich anerkannt vergehen ja auch noch viele, viele Jahre. Und das Ganze dann als Stricher in St. Georg. Also will sagen, das war wirklich ein gefährliches Pflaster für jeden, der sich darauf eingelassen hat. Und wahrscheinlich auch für jeden, der sich dazu bekannt hat, ob Stricher hin oder her. Also das ist schon ein gruseliges Szenario.
Zu dem Hintergrund der Männer, die Karl-Heinz mit zu sich genommen hat, weiß man zum Beispiel durch seine Nachbarn, dass es überwiegend junge Rumänen waren. Die waren wohl alle so Anfang 20 und überwiegend Männer, die ganz neu in Hamburg waren und hier keinen festen Wohnsitz hatten. Einer soll in den Tagen vor dem Tod von Karl-Heinz sogar noch bei ihm gewohnt haben. Nachbarn wollen ihn noch am Morgen des Tages, an dem Karl-Heinz wohl getötet worden sein muss, im Treppenhaus gesehen haben.
Ah, dann gibt es also direkt eine heiße Spur, die man verfolgen kann?
Ja, es ist eine erste Spur und es gelingt der Polizei später auch sogar, diesen Mann zu identifizieren. Zu dem Zeitpunkt ist er wieder zurück in seine Heimat in Rumänien, da kann er aber vernommen werden. Aber diese Spur, die verläuft irgendwie im Sande, daraus ergeben sich nicht wirklich Anhaltspunkte dafür, dass er der Täter sein könnte. Die Polizei rekonstruiert anhand der Spuren und anhand von Zeugenaussagen, dass Karl-Heinz am späten Abend des 12. März 1992 getötet worden sein muss. Zwischen 23.15 Uhr und 23.45 Uhr. Also ein relativ kleines Zeitfenster wird da irgendwie so identifiziert. Aber von wem wurde er getötet? Es gibt zwar die Spermaspuren und Fingerabdrücke, zu wem sie gehören, das ist aber komplett unbekannt. Also versucht die Polizei, erstmal noch mehr über das Leben von Karl-Heinz herauszufinden. Bei den Ermittlungen rund um Karl-Heinz Privatleben, da fallen den Beamten zwei Dinge auf. Zum ersten war es so, dass er am Abend vor seinem Tod sehr aufgeregt bei der Polizei angerufen hatte. Es war so, dass er auf dem Nachhauseweg, als er von seinem Lieferwagen zu seiner Wohnung gelaufen ist, da in Horn, sich von mehreren Männern beobachtet und wohl auch verfolgt gefühlt hat. Es sollen 6 bis 7 Männer gewesen sein, die sich da in der Nähe seiner Wohnung bei irgendwelchen Büschen bei den Mülltonnen aufgehalten haben soll. Als er da angerufen hat, hat die Polizei dann auch direkt natürlich reagiert, ist gekommen, hat mit Scheinwerfern alles abgesucht, hat aber einfach nichts Verdächtiges entdeckt. Das war das eine. Und dann ist es so, dass Karl-Heinz offenbar hohe Schulden hatte, und zwar bei einem Geschäftspartner. Es ging da wohl um 500.000 D-Mark, also 500.000. Und wegen dieser Schulden hatte er diesem Geschäftspartner wohl schon seine anderen Blumenläden, die er vorhatte, komplett alle überschrieben.
Weiß man irgendwas über diese Schulden, Elke? 500.000 ist ja deutlich nicht mehr Portokasse. Also ist was bekannt, wofür er sich das Geld leihen musste?
Es ging da wohl irgendwie um eine Konzerttournee in der Türkei, die ein völliger Flop geworden war. Ja, du verziehst das Gesicht an einer Konzerttournee bei einem Blumenhändler, genau. Es war aber so, dass dieser Geschäftspartner das offenbar angeschoben und organisiert hatte. Der hatte irgendwie einen Draht in die Türkei. Und Karl-Heinz hat dann wohl für diese Konzerttournee da große Hallen angemietet, weil da wohl Tausende von Besuchern und Besucherinnen erwartet wurden. Die kamen aber nicht. Also das Ganze ist komplett gefloppt. Aber die Mieten musste er natürlich trotzdem bezahlen. Und dadurch hat sich Karl-Heinz offenbar sehr schwer verschuldet.
Das klingt jetzt auf einmal nach einem sehr umtriebigen Typ, dieser Karl-Heinz. Also bis eben hatte ich so einen Typ Blumenhändler vor Augen. Jetzt dann Blumenhändler und Konzertveranstalter, ist ja doch ein bisschen was anderes. Führen diese Konzerte dann jetzt zu einer neuen heißen Spur?
Das sind jedenfalls die Anhaltspunkte, die die Polizei dann erstmal hat. Aber so richtig führen die Spuren dann auch nicht weiter. Also nach diesem Anruf am Vorabend, da hatte die Polizei ja einfach niemanden angetroffen. Und es gibt auch im Nachhinein überhaupt keine Idee, was da jetzt los gewesen sein kann. Vielleicht war ja auch einfach wirklich nichts los. Und dieser Geschäftspartner, der wirkt schon irgendwie sehr windig, also irgendwie so ein seltsamer Typ. Und er wird dann in den Akten zwischendurch sogar auch mal als Tatverdächtiger geführt. Also soweit geht's dann doch. Aber es ergibt sich einfach kein wirklicher Verdacht gegen ihn. Die Polizei, die kommt erstmal nicht weiter. Die ganzen sichergestellten Gegenstände, die kommen in die Asservatenkammer. Und die Akten, ja, die werden geschlossen. Dieser Fall, so scheint es, der bleibt ungelöst.
Ja, das ist ja schon echt immer bitter, besonders für die Angehörigen. Die können ja nach so einer grausamen Tat quasi gar nicht mit sowas abschließen. Weißt du, ob Karl-Heinz überhaupt Angehörige hatte?
Ja, er hat eine Schwester. Und es stimmt, was du sagst. Ne? Also für Angehörige ist es immer total schrecklich. Also nicht nur den Tod eines geliebten Menschen verkraften zu müssen durch so eine Gewalttat, sondern dann auch noch die Ungewissheit zu haben, damit leben zu müssen, nicht zu wissen, was da genau passiert ist und wer ihm das angetan hat. Das ist immer für die Angehörigen, das kann ich bestätigen, wirklich sehr, sehr schlimm. Und auch die Polizei, die kann und will es nicht einfach hinnehmen, ne? Wenn so ein wahnsinnig schweres Gewaltverbrechen unaufgeklärt bleibt. Und hier reden wir immerhin über einen Mord. Mord, muss man an der Stelle wissen, verjährt nie. Alle anderen Delikte, die werden irgendwann nicht weiter verfolgt, wenn eine Tat sehr lange her ist, weil der Täter dann wegen dieser Verjährung sowieso nicht mehr bestraft werden könnte. Nur bei einem Mord, da kann ein Täter auch Jahrzehnte später noch zur Verantwortung gezogen werden, wenn man ihn halt dann auch erst Jahrzehnte später überführt. Und deshalb, weil Mord nie verjährt, rollt die Polizei den Fall Karl-Heinz im Frühjahr 2023 nochmal komplett neu auf.
Wie geht denn das dann eigentlich? Also ist das routinemäßig, dass die Polizei alles wieder aufrollt? Oder geht das alphabetisch oder nach Datum? Oder wann wird welcher Fall wieder aufgerollt?
Also es ist so, dass die Akten den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten schon immer mal wieder vorgelegt werden, ja. Es gibt da jetzt keinen festen Rhythmus. Sie können wohl selbst auch eintragen, wenn sie eine Akte in der Hand hatten, wann sie die wieder sehen wollen, und dann werden sie von der Geschäftsstelle wieder vorgelegt. Oder eine Sache kann auch nochmal dann ganz neu in Gang kommen, wenn die Polizei neue Erkenntnisse hat. Das kommt auch durchaus vor, ne? Also wenn zum Beispiel plötzlich ein Zeuge auftaucht, von dem man noch nie vorher was wusste, der zur Polizei geht und irgendwie eine neue Aussage macht. Das kann auch sein, dass dann ein Fall neu aufgerollt wird. Oder eben, weil es eine neue Technik gibt, mit der die alten Asservate einfach nochmal komplett neu untersucht werden können.
So, jetzt dann also über den Daumen 30 Jahre später. Was hat sich denn in der Kriminaltechnik so Dramatisches verändert, dass die Polizei jetzt nochmal auf neue Ergebnisse hofft?
Also die Kriminaltechnik ist natürlich 30 Jahre später auf einem komplett neuen Stand. Das ist natürlich alles viel moderner. Und was sich vor allem sehr verbessert hat, das ist die Analyse von DNA-Spuren. Die konnten damals auch schon ausgewertet werden, aber natürlich nicht annähernd so präzise, wie das heute möglich ist. Und viele der neuen Cold Case Ermittlungen, die es gibt, die gehen auf die neue Analyse von DNA-Spuren zurück.
Dann guckt man, ob die gefundene DNA mit irgendwelchen Einträgen in Kriminaldatenbanken mit DNA von anderen Tätern übereinstimmt.
Genau so ist es. Im Mai 2023, da meldet die Polizei in Italien einen Treffer. Die Sperma-DNA, die passt zu einem Mann namens Nelu, er ist Rumäne. Gegen ihn wird sofort ein europäischer Haftbefehl erlassen.
Aber Treffer kann es ja nur geben, wenn man schon mal irgendwie auffällig gewesen ist, oder? Also meine DNA wird jetzt in keiner Datenbank eingepflegt.
Also wenn du noch nicht erkennungsdienstlich behandelt worden bist, Anna, dann nicht, nee. Dieser Nelu, der ist aber schon mal polizeilich aufgefallen. Er war 2017 mal in Italien beim Diebstahl eines Parfums erwischt worden. Und seine DNA, die damals von ihm untersucht wurde, die deckt sich mit der DNA von diesem Täter-Sperma, das damals bei Karl-Heinz gefunden worden war. Deswegen wird Nelu verhaftet, und zwar im Oktober 23 in Großbritannien. Da hält er sich zu der Zeit auf. Er wird dann nach Hamburg ausgeliefert. Das Ganze ist im Frühjahr 2024. Hier kommt er in Untersuchungshaft. Und die Staatsanwaltschaft, die ermittelt dann natürlich gegen ihn und sie erhebt dann Anklage. Am 9. September 2024 beginnt vor dem Hamburger Landgericht der Prozess vor der großen Strafkammer 4 in Saal 237. Nelu, der Angeklagte, ist zu dem Zeitpunkt, an dem der Prozess beginnt, 53 Jahre alt. Er ist ein eher kleiner Typ, so ganz schlank, eigentlich eher unauffällig, hat so eine dicke schwarze Kunststoffbrille, das ist noch das Auffälligste. Ansonsten kurze, stoppelige Haare, Geheimratsecken, unscheinbarer Pullover. Was ich auffällig finde, ist, dass er sehr scheu wirkt, sehr schüchtern, sehr unsicher. Er schaut ständig zu seinen beiden Anwältinnen rüber. Eine seiner beiden Anwältinnen, die spricht übrigens Rumänisch. Deswegen ist er nicht nur auf die Übersetzung der Dolmetscherin angewiesen, sondern er kann direkt mit seiner Verteidigerin sprechen.
Aber warte mal, Elke, ich bin jetzt wirklich bekanntermaßen keine große Matheheldin. Trotzdem ist gesagt, Nelu ist 53, das heißt, der Angeklagte war zur Tatzeit um die 20. Der Karl-Heinz war 60, das heißt, das war ja schon wirklich ein signifikanter Altersunterschied. War das jetzt so möglicherweise einer von den jungen Männern, die man sich am Hauptbahnhof für Sex mit nach Hause nehmen konnte?
Danach sieht es wohl erstmal aus, ja. Wobei von Sex ja zwischen den beiden in der Anklage gar keine Rede ist. Die Staatsanwältin, die verließ dann erstmal diese Anklage, wie immer am Anfang eines Prozesses. Sie sagt, dass Nelu einen Raubmord vorgeworfen wird, einen Mord aus Habgier. Und zur Ermöglichung einer Straftat eben dieses Raubes. Also sprich, er hat nach der Version der Staatsanwältin Karl-Heinz ermordet, um ihm sein Geld wegzunehmen. Das Ganze soll passiert sein in der Nacht vom 12. auf den 13. März 1992. Die Staatsanwältin sagt in der Anklage erstmal gar nichts dazu, wie es jetzt überhaupt kam, dass Nelu mit in die Wohnung von Karl-Heinz gegangen ist. Sie sagt nur, es steht fest, dass sie in den Abendstunden zusammen Alkohol getrunken haben, da in der Wohnung im Dahrendorfweg. Dann soll es zwischen 23:45 und 23:45 im Flur zu einem Streit gekommen sein. Dabei habe Nelu, der Angeklagte, Karl-Heinz die Bacardi-Flasche auf den Kopf geschlagen. Das Geschehen habe sich dann ins Schlafzimmer verlagert. Und da habe Nelu Karl-Heinz dann gefesselt und geknebelt. Er habe ihm einen Laken um den Hals gezogen und ihn erdrosselt. Dann, sagt die Staatsanwältin, nahm Nelu die Tageseinnahmen von Karl-Heinz mit in Höhe von 1.500 bis 2.000 D-Mark. Als die Staatsanwältin mit der Anklageverlesung fertig ist, ist dann der Angeklagte dran und es meldet sich erstmal seine Rechtsanwältin zu Wort. Und die sagt, Der Angeklagte, also Nelu, bestreitet den Vorwurf. Darüber hinaus sagt er aber nichts. Dann hält die Anwältin ein sogenanntes Opening Statement, also ein Eröffnungsstatement, in dem sie direkt auf die Anklage der Staatsanwaltschaft erwidert. Darin sagt sie erstmal, das ist kein gewöhnlicher Prozess, weil es ein Cold Case ist. Der Fall, über den wir sprechen, ist ja nun immerhin 32 Jahre her. Die Anwältin sagt dann, die Anklage behauptet ja nun, ihr Mandant Nelu habe Karl-Heinz die Bacardi-Flasche auf den Kopf geschlagen, um an sein Geld zu kommen. Durch diese Schläge habe er schon einen Schädelbasisbruch erlitten, aber trotzdem habe Nelu ihn noch weiter erdrosselt. Und dann sagt die Rechtsanwältin, was die Anklage aber verschweigt, das sei, dass der Angeklagte Sex mit Karl-Heinz hatte. Karl-Heinz, der war ja nun homosexuell, er hat oft junge Männer mitgenommen. Und die Anwältin sagt, die Spurenlage, die zeigt, Nelu war bei Karl-Heinz in der Wohnung und die beiden hatten Sex. Ja, aber, sagt sie, die Spuren zeigen aber nicht, dass er ihn auch getötet haben muss. Als Mordmerkmal nimmt die Staatsanwaltschaft ja Habgier an, also weil das Geld weg sein soll. Ein Beweis dafür ist aber nur dieser aufgefundene Leinenbeutel, weil der ja nun leer war. Und die Rechtsanwältin sagt, der Täter müsste diesen Leinenbeutel wirklich sehr akkurat da wieder hingelegt haben, weil der halt auffallend ordentlich zusammengelegt auf dem Tisch gelegen hat. Ergo, sagt die Anwältin, schon für die Tötung durch den Angeklagten gäbe es überhaupt keine Beweise. Vor allem ein Habgiermord, sagt die Anwältin, wird sich nicht beweisen lassen. Starke These erstmal zum Einstieg. Die zweite Anwältin ergänzt dann noch, dass es zwar immer hieß, Karl-Heinz habe seine Tageseinnahmen jeden Abend mit seinem Leinenbeutel mit nach Hause genommen vom Blumenstand. Man wisse aber ja nicht mal, ob das Geld überhaupt jemals in der Wohnung angekommen sei. Sie sagt, es ist hochspekulativ, aus dieser Spurenlage zu folgern, der Täter habe wegen des Geldes getötet.
Das haut mich jetzt tatsächlich so ein bisschen um, weil als du sagtest, hier DNA, die da bei Karl-Heinz in der Wohnung gefunden wurde, die trifft auf den Angeklagten zu, habe ich natürlich gedacht, ja, alles klar, dann eins und eins macht zwei, dann wird das schon auch der Mörder sein. Aber so wie du das jetzt schilderst, haben die beiden Anwältinnen ja durchaus recht. Also jetzt ist der Geschlechtsverkehr mal nachgewiesen, aber das heißt ja tatsächlich noch lange nicht, dass er auch der Mörder ist.
Ja, und das Ganze zeigt auch wirklich ein ziemlich großes Problem bei diesen Cold-Case-Ermittlungen auf. Diese Cold-Case-Ermittlungen, die bieten natürlich erstmal eine Riesenchance. Dank dieser neuen Kriminaltechnik können Altfälle nochmal ganz neu aufgerollt werden. So präzise DNA-Analysen gab es halt damals einfach noch nicht wie jetzt. Und deswegen ist es halt möglich, die Spuren neu aufzunehmen und zu analysieren. Und unser Fall zeigt ja auch, ne, es kann auch wirklich Jahrzehnte später noch Treffer geben. Das ist natürlich erstmal großartig, muss man sagen. Das ist die große Chance, aber es gibt eben auch Risiken. Eine DNA-Spur, die kann zwar einer Person zugeordnet werden, ne? Sie kann aber keine Geschichte erzählen. Also sie kann aufzeigen, dass jemand an einem Ort war, ne? Vielleicht auch, welche Gegenstände er oder sie angefasst hat, ob die Person geblutet hat, ob sie Sex hatte oder ein Weinglas in den Händen hielt. Was diese Spuren aber nicht erzählen ist, warum gibt es denn das Blut? Wann wurde dieser Wein getrunken und mit wem und unter welchen Umständen kam es denn da zum Sex? Und um die Geschichte dazu herauszufinden, braucht es weitere Indizien, also Tatortspuren und vor allem braucht es Zeuginnen und Zeugen. Also Menschen, die etwas über das Opfer und den mutmaßlichen Täter erzählen können. Aber diese Zeuginnen und Zeugen, die gibt es nach Jahrzehnten natürlich oft nicht mehr. Und wenn es sie noch gibt, dann sind die Erinnerungen meistens doch schon wirklich sehr verblasst. Es gibt also auf der einen Seite diese oft unverhoffte Chance auf späte Aufklärung und andererseits gibt es aber halt auch die Gefahr, sich darin komplett zu verrennen. Also dass die Ermittler dann wirklich unbedingt etwas möglich machen wollen, was lange komplett unmöglich erschien und dann vielleicht doch vorschnell ihre Schlüsse ziehen. Da hatten wir ja nun gerade in Hamburg vor ein paar Jahren ja einen wirklich sehr unrühmlichen Fall.
Ja, das wurde ja in Hamburg regelrecht zum Polizeiskandal. Da musste sowohl der Leiter der SoKo Cold Case gehen und dann musste auch noch der Leiter des Landeskriminalamtes seinen Hut nehmen. Das ging damals richtig groß durch die Medien.
Ja, das Ganze war 2018. Dieser SoKo-Leiter, den du gerade erwähnt hast, der wähnte sich damals kurz davor, einen Mann zu überführen, der ein 16 Jahre altes Mädchen mit Messerstichen beinahe getötet haben sollte. Vor Gericht fiel die Anklage aber komplett in sich zusammen und dieser Verdächtige, der musste dann freigesprochen werden. Man mag sich wirklich nicht ausmalen, was das für eine unfassbare Enttäuschung für das damalige Opfer gewesen sein muss. Gefühlt kurz davor, dass der Täter überführt wird Und dann war es halt wieder nichts. Und hier im Prozess um den Mord an Karl-Heinz, da zeigt sich dann auch, wie schwierig es ist, Jahrzehnte später eine Tat nochmal zu rekonstruieren, auch wenn du durch DNA-Spuren Hinweise auf einen Täter haben kannst. Du hast nach so langer Zeit ja eben einfach kaum noch Zeuginnen und Zeugen aus dem Umfeld. Hier geht es schon mit diesem Taifun los, ne, dem damaligen Mitarbeiter am Blumenstand. Der lebt zwar noch, inzwischen aber in der Türkei. Und die Polizei hat dann wohl noch versucht, ihn da ausfindig zu machen. Aber das Ganze ist ohne Erfolg geblieben. Sie haben ihn einfach nicht aufgetrieben. Und andere Zeuginnen und Zeugen, die leben entweder gar nicht mehr oder sie sind dement. Dem Gericht ist es dann immerhin noch gelungen, einen damaligen Nachbarn von Karl-Heinz aufzutreiben und zu laden. Der sagt auch noch an diesem allerersten Prozesstag als Zeuge aus. Dieser Nachbar, der war damals 19 Jahre alt und in der Tatnacht in so einem Club unterwegs, beziehungsweise in der Disco, wie es damals noch hieß. Und der kann sich noch daran erinnern, dass er, als er dann nach Hause kam im Treppenhaus, aus der Wohnung von Karl-Heinz ein lautes Poltern gehört hat.
Ja gut, das verrät jetzt aber über den Täter auch mal noch nichts.
Eben, dieser Zeuge erinnert sich zwar, aber er hat einfach nicht viel mitbekommen. Interessant wird es dann nochmal am 24. September. Da sagt eine Mitarbeiterin des Landeskriminalamtes aus, die ist Biologin und Sachverständige für DNA-Spuren. Diese Sachverständige berichtet nochmal, wo genau die DNA von Nelu gefunden worden ist. Nämlich an 6 Zigarettenresten, die da in der Wohnung rumlagen von Karl-Heinz, an einem Glas auf dem Nachttisch von Karl-Heinz unter seinem Fingernagel, unter dem Nagel des rechten Ringfingers und eben im Sperma im Analbereich von Karl-Heinz.
Ja gut, aber da hat ja auch keiner Widerspruch. Also gegen den Sex hat ja keiner gesagt, dass der nicht stattgefunden hätte.
Nee. Und diese Sachverständige sagt dann auch, dass es diese DNA gibt. Das sagt erstmal nichts darüber, wann die Spuren entstanden sind und durch welche Aktivitäten. Denn jetzt kommt's. Die Sachverständige sagt, im Analbereich sei Sperma bis zu 2 Tage nachweisbar. Die Spuren, die könnten also entweder unmittelbar vor dem Tod von Karl-Heinz entstanden sein, durch den späteren Mörder, oder auch schon Tage vorher, wie lange genau diese Spuren nachweisbar sind, das hängt zum Beispiel auch von der Körperhygiene ab. Und es war ja auch schon eine gewisse Zeit verstrichen, bis die Spuren dann überhaupt gesichert wurden. Also als vermutlichen Todeszeitpunkt von Karl-Heinz nimmt man ja die Nacht vom 12. auf den 13. März an. Gefunden wurde die Leiche aber ja erst am nächsten Abend, also am Abend des 13. März. Und dann hat es ja auch noch eine gewisse Zeit gedauert, bis die Leiche dann untersucht und das Sperma nochmal analysiert wurde. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist wirklich schwer einzugrenzen, ob der Sex unmittelbar vor dem Tod von Karl-Heinz war und Nelu damit der Letzte war, der ihn lebendig gesehen hat. Oder ob danach noch Zeit vergangen ist. Als die Sachverständige mit ihrer Aussage fertig ist, da resümiert die Richterin dann auch, wir müssen uns die Frage stellen, ob das Ganze jetzt bedeutet, dass der Angeklagte als Spurenverursacher das Opfer wirklich zuletzt gesehen hat.
Aber sag mal, Elke, wenn man nur diese eine Frage hat, kann man die nicht außergerichtlich klären? Kann man nicht ermitteln und abwägen und Zeugen befragen und die Polizei ihre Arbeit machen lassen, bevor man Anklage erhebt?
Naja, das Ganze heißt ja erstmal nur, dass es ein Zeitfenster von 2 Tagen gibt, in dem die Spermaspuren entstanden sein können. Also Nelu ist deswegen nicht zwingend der Täter, aber es spricht natürlich auch nicht gegen ihn, weil er in diesen 2 Tagen ja eindeutig in der Wohnung war und eindeutig mit Karl-Heinz Sex hatte. Ne? Also von daher, dass es da zur Anklage kam, das spricht jetzt erstmal, finde ich, nicht wirklich dagegen. Und auch wenn es vor einem Prozess schon so ein Sachverständigengutachten gibt, dann muss der oder die Sachverständige das trotzdem im Prozess auch nochmal persönlich vortragen. Also muss dann kommen, muss das Gutachten verlesen und dann gibt es natürlich auch Gelegenheit für alle Beteiligten auch nochmal Fragen an die Sachverständige zu stellen. Das Gericht entscheidet dann, dass noch weitere Asservate, die damals in der Wohnung sichergestellt wurden, auf DNA-Spuren untersucht werden sollen. Vor allem die Bettwäsche, mit der Karl-Heinz stranguliert worden war. Seltsamerweise, muss man sagen, ist das bisher noch nicht analysiert worden. Es kommen dann auch noch ein paar Zeuginnen und Zeugen. Auch die Schwester von Karl-Heinz, die kommt ins Gericht. Sie ist inzwischen 92 Jahre alt, also auch inzwischen eine sehr betagte alte Dame. Und diese Schwester, die lenkt den Fokus nochmal ein bisschen in Richtung dieses damaligen Geschäftspartners. Der war ihr offenbar nie so richtig geheuer. Sie misstraut ihm zutiefst und sie hält es für möglich, dass er der Täter ist. Sie sagt, er sei der Einzige, der ihrer Auffassung nach von dem Tod ihres Bruders profitiert hätte. Am 16. Oktober 2024 wurde dann der damalige Rechtsanwalt von Karl-Heinz nochmal geladen. Dessen Name ergab sich aus den Akten. Der ist inzwischen auch ein alter Mann. Von ihm erhoffen sich die Anwältinnen Infos zu zwei Komplexen. Einmal zu diesem wirklich ominösen Anruf von Karl-Heinz am Abend vor seinem Tod bei der Polizei und zu den Schulden, die er offenbar bei seinem Geschäftspartner hatte. Dieser Rechtsanwalt, der kommt dann auch ins Gericht, aber er kann auch nicht wirklich irgendwas erhellen. Er wusste wohl, dass Karl-Heinz wegen dieser Konzerttournee Schulden im sechsstelligen Bereich hatte. Mehr weiß er dazu aber nicht. Und daran, dass Karl-Heinz ihn am Abend vor seinem Tod noch angerufen hat, weil er sich bedroht fühlte, erinnert sich dieser Anwalt auch gar nicht mehr. Also es ergibt sich wohl laut der Rechtsanwältin aus den Akten, dass es so war, aber der Anwalt kann dazu absolut nichts sagen.
Also das zeigt jetzt mal wirklich plastisch, finde ich, dass diese Cold Cases echt schwierig sind. Es ist ja klar, dass du dich als Zeugin oder Zeuge nicht daran erinnerst, was vor 30 Jahren haargenau gewesen ist. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was ich gestern am Telefon gesagt habe. Wie soll ich das vor Gericht noch wissen? Also das finde ich schon nachvollziehbar, dass das echt schwierig ist.
Also sich da auf Zeuginnen und Zeugen zu stützen, ist sowieso grundsätzlich komplett schwierig bei Cold Cases. Das zeigt sich ja schon bei diesem Taifun, dem früheren Mitarbeiter am Blumenstand. Der lebt noch, ist auch noch nicht so wahnsinnig steinalt, aber die Polizei kann ihn einfach nicht auftreiben. Man weiß, der ist in der Türkei, aber kann einfach nicht geladen werden. Und bei Taifun wird es dann so gelöst, dass das Gericht deswegen seine Aussage, die er damals 1992 vor der Polizei gemacht hat, dass die im Gericht dann verlesen wird. In dieser Aussage hat er gesagt, dass Karl-Heinz nicht nur sein Chef gewesen sei, sondern er sei auch ein sehr guter Freund gewesen. Und er spricht sogar davon, dass er wie ein Vater für Taifun gewesen sei. Taifun hat wohl auch mal bei Karl-Heinz eine ganze Zeit lang gewohnt sogar. Und Taifun sagt dann auch nochmal, er habe Karl-Heinz durchaus immer mal wieder in Begleitung von jungen, sehr jungen Männern gesehen. Er wisse aber nicht, wo sein Chef diese Bekanntschaften gemacht hat. Und er sagt da 1992, er wollte auch überhaupt nichts darüber wissen. Im Oktober kommt dann die Auswertung der Untersuchung der Bettwäsche. Das musste ja noch nachgeholt werden. Und tatsächlich wurde an zwei Stellen DNA von Nelo gefunden.
Naja gut, das ist jetzt wirklich wenig überraschend. Wenn sie Sex im Bett hatten, dann bleibt DNA-Spur nicht aus.
Dann ist es naheliegend, ja. Es gibt DNA von Nelo, allerdings auch an diesem zerrissenen Stück des Lakens, mit dem Karl-Heinz geknebelt worden war. Und das ist natürlich schon eine relevante Info. Am 12. Dezember 2024, als das Zeugenprogramm durch ist, da kommt noch was, was für die Verteidigerinnen etwas überraschend ist. Die Vorsitzende Richterin, die gibt nach der Beratung ihrer Kammer einen sogenannten rechtlichen Hinweis. Sie sagt, es kommt nicht nur wie angeklagt ein Habgiermord in Betracht, sondern auch ein Mord aus Verdeckungsabsicht, also ein weiteres Mordmerkmal. Die Vorsitzende Richterin, die betont zwar, das sei erstmal nicht mehr als eine rechtliche Einordnung nach dem Motto Don't worry, aber für die Verteidigung ist das natürlich höchst alarmierend. Es macht eine Mordverurteilung einfach nochmal wahrscheinlicher. Als die Staatsanwältin ihr Plädoyer hält, da spricht auch sie genau diese beiden Alternativen an. Sie sagt, es gibt zwei Varianten, was genau in dieser Nacht abgelaufen sein kann. Und in beiden Fällen, so die Staatsanwältin, sei es ein Mord. Dass Nelo Karl-Heinz umgebracht hat, das jedenfalls steht für sie komplett außer Frage. Laut der Staatsanwältin steht Folgendes fest. Karl-Heinz hat Nelo am Hauptbahnhof kennengelernt und ihn mit zu sich nach Hause genommen, um da Sex mit ihm zu haben. Ob mit Bezahlung oder ohne, ungeklärt. In der Wohnung hätten sie dann erst zusammen Alkohol getrunken. Dann wäre es wohl noch im Bett zum Streit gekommen. Die Staatsanwältin sagt, entweder wollte Nelo an die Kohle von Karl-Heinz und hat ihn dazu aus dem Weg geräumt. Das wäre dann Habgier, ein Mordmerkmal. Oder aber Nelo wollte Karl-Heinz eigentlich nur das Geld klauen. Und als Karl-Heinz das dann mitbekam, dann hat Nelo ihn als Zeugen aus dem Weg geräumt. Das wäre dann ein Mord aus Verdeckungsabsicht, laut der Staatsanwältin. Juristisch heißt es übrigens Wahlfeststellung, wenn es mehrere verschiedene Abläufe gibt, aber beide dann zum gleichen Ergebnis führen, in diesem Fall eben Mord. Die Staatsanwältin sagt dann auch noch mal was zu möglichen anderen Tätern, vor allem zum früheren Geschäftspartner, weil es um ihn in dem Prozess ja auch immer wieder gegangen ist. Für ihn sieht sie aber überhaupt kein Tatmotiv, weil sie sagt, also gerade wenn Karl-Heinz ihm noch Geld schuldete, dann hätte es für ihn ja überhaupt keinen Sinn gemacht, ihn umzubringen, denn dann hätte dieser Geschäftspartner sein Geld ja wohl niemals bekommen. Also sie, die Staatsanwältin, fordert lebenslange Haft für Nelo.
Klar, Mord, und da vergeht die Strafe auch nach Jahren nicht.
Dann plädiert noch die Anwältin von Karl-Heinz Schwester. Sie ist Nebenklägerin im Prozess. Auch sie sagt, Nelu ist eindeutig der Mörder. Der frühere Geschäftspartner, der habe Karl-Heinz so wörtlich ins Verderben geführt und ihn auch noch immer weiter gemolken. Aber gerade deswegen, sagt die Nebenklageanwältin, hätte er ja überhaupt keinen Grund gehabt, ihn umzubringen. Dann hätte er ihn ja nicht weiter melken können. Und was diese Anwältin noch ausführt, das Tatgeschehen, sagt sie, das sei eindeutig vom Bett des Opfers ausgegangen. Karl-Heinz, der sei auch nackt gewesen, als er getötet und dann auch aufgefunden wurde. Das alles spreche dafür, dass er im Zusammenhang mit den sexuellen Handlungen getötet wurde und das wiederum spreche für die Täterschaft von Nelu. Am 17. Dezember plädiert dann noch die Anwältin von Nelu. Die sagt, es sei nach wie vor nur bewiesen, dass ihr Mandant Sex mit Karl-Heinz hatte, mehr nicht. Auch die DNA am zerrissenen Laken, die würde ihn nicht unbedingt belasten, weil die nämlich nicht an dem Teil gewesen sei, der bei Karl-Heinz um den Hals gewickelt war, sondern nur am Handgelenk von Karl-Heinz. Und sie, die Anwältin, verlangt einen Freispruch für Nelu. Am 18. Dezember 2024 verkündet das Landgericht das Urteil. Und jetzt kommt's. Die Kammer, die sagt zu Nelu, wir sind fest davon überzeugt, dass Sie Karl-Heinz getötet haben. Daran gibt es für uns überhaupt gar keinen Zweifel. Und trotzdem, die Kammer spricht ihn frei.
Und ich so, hä? Das kann doch gar nicht sein. Ich fürchte, Elke, das wirst du mir erklären müssen.
Ja, hier scheitert die Verurteilung jetzt nämlich eben doch daran, dass es ein Cold Case ist. Die Tat, wir haben es gesagt, ist ja 32 Jahre her. Das einzige Delikt, für das jetzt überhaupt noch ein Täter verurteilt werden kann, ist ein Mord, denn Mord verjährt nie, alle anderen Verbrechen schon.
Ja, aber das Gute ist ja, wir reden hier ja von einem Mord.
Eben nicht, daran scheitert es hier. Die Kammer sagt, wir sind uns zwar ganz sicher, dass Nelu Karl-Heinz getötet hat, aber was sich genau in dieser Nacht abgespielt hat, das konnten wir nicht eindeutig genug aufklären und deshalb konnten wir dem Angeklagten auch kein konkretes Mordmerkmal nachweisen. Also Totschlag eindeutig ja, aber Mordmerkmal nein. Und ein Totschlag, der ist eben schon verjährt. Der verjährt nämlich schon nach 20 Jahren und ein besonders schwerer Fall des Totschlags nach 30 Jahren. Und auch die sind hier ja schon vorbei. Wir reden über eine Tat von vor 32 Jahren. Deshalb kann Nelu dafür jetzt nicht mehr verurteilt werden. Er wird freigesprochen.
Also Elke, du erlebst mich unzufrieden, weil ich würde doch denken, guck mal, es war Habgier, Geld ist weg, das ist doch habgierig. Es war heimtückisch, weil wenn man Sex will und dann stattdessen erdrosselt wird, das finde ich schon irgendwie heimtückisch. Und von mir aus, wenn diese von mir jetzt konstruierten Schuhe alle nicht passen, dann müsste man doch wenigstens sagen, bei so einem Totschlag, wo das Opfer mal eindeutig tot ist, verjährt es halt dann eben auch nicht. Also tot ist tot, das ist ja nun unumstritten, der Karl-Heinz.
Ja, ich kann wirklich verstehen, dass sich das empört, Anna. Aber die Richterin, die sagt hier halt, wir wissen nicht genau, was passiert ist. Wir gehen hier die ganze Zeit davon aus in diesem Prozess, dass es um Geld gegangen ist. Aber letztendlich wissen wir ja nicht mal mehr genau das. Wir wissen nicht, ob Karl-Heinz seine Tageseinnahmen wirklich mit nach Hause genommen hat. Vielleicht sind die ja nie da in der Wohnung im Dahrendorfweg angekommen. Sie sagt, dass es bei dem Streit auch um was ganz anderes gegangen sein kann. Vielleicht ging es um die vereinbarten sexuellen Handlungen, sagt sie. Man weiß es einfach nicht. Also ich fand, man hat dieser Vorsitzenden schon angemerkt, dass sie selbst auch mit diesem Urteil wirklich gehadert hat. Sie hat immer und immer wieder zum Angeklagten gesagt, wir sind uns sicher, dass sie der Täter sind. Sie haben schwere Schuld auf sich geladen. Damit werden sie leben müssen. Aber gut, das hat er in den 32 Jahren davor ja auch ganz gut hinbekommen. Die Kammer hat sich diese Entscheidung wirklich schwer gemacht, das hat man gemerkt. Also ursprünglich war es auch so, dass die Urteilsverkündung schon für den Vormittag geplant war. Sie wurde dann aber nochmal um mehrere Stunden verschoben, weil die Kammer nach den Plädoyers einfach noch viel mehr Zeit für die Beratung brauchte.
Elke, kannst du vielleicht noch ein paar Worte zu der Verjährung und den Fristen sagen, damit man überhaupt versteht, warum es das überhaupt gibt?
Das kann ich gerne machen. Da müssen wir noch mal ein bisschen auf das Ziel der Strafe blicken. Wir strafen ja nicht nur um des Strafens willen. Also die Strafe, die verfolgt immer einen Zweck. Zum einen natürlich geht es darum, Schuld zu sühnen. Und schuldig ist ein Täter natürlich auch nach 32 Jahren noch. Es geht aber auch noch um mehr. Es geht auch noch um sowas wie zum Beispiel Resozialisierung, also den Täter auf einen straffreien Weg zurückzubringen. Und da sagt man, dass vor diesem Hintergrund das Bedürfnis nach Strafe mit der Zeit einfach abnimmt. Und dafür ist ja gerade unser Nele auch ein sehr gutes Beispiel. Er hat seitdem ja ein unauffälliges und weitgehend auch straffreies Leben geführt.
Also jedenfalls bis zu dem Moment, in dem er das Parfüm geklaut hat und doch auffällig geworden ist.
Ja, das stimmt. Aber einmal ein Diebstahl eines Parfüms gilt unter Juristen und Juristinnen echt als Bagatelle. Das ist keine große Sache und schon gar kein Kapitaldelikt wie eben so ein Gewaltverbrechen wie ein Mord. Diese Verjährungsfrist, die hat eben den Zweck, den Rechtsfrieden wiederherzustellen, wie es heißt. Also einen Täter, der nach seiner Tat wieder so in die Mitte der Gesellschaft zurückgekehrt ist, da nicht nach vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten wieder rauszureißen, wenn es eben nicht gerade ein Mord war, ne, den er begangen hat, dafür musst du immer und in jedem Fall ins Gefängnis. Deswegen macht so eine Verjährung ganz grundsätzlich schon auch Sinn. Nelu, der wird also freigesprochen und deshalb auch direkt aus der Untersuchungshaft entlassen. Er ist ein freier Mann. Das Gericht hat nur noch eine ganz kleine Möglichkeit, ihn seine Verantwortung für die Tat doch noch ein bisschen spüren zu lassen. Und diese Chance, die nutzt das Gericht auch. Es ist ja so, wenn du in Untersuchungshaft warst und dann freigesprochen wirst, dann bekommst du normalerweise eine Haftentschädigung. Der Gedanke ist, du bist unschuldig deiner Freiheit beraubt worden und dafür musst du dann entschädigt werden. Es gibt aber eine Regel, die besagt, wenn du deine Inhaftierung selbst zu verantworten hast, dann bekommst du keine Entschädigung. Und von dieser kleinen Ausnahme macht die Kammer jetzt hier Gebrauch. Nelu wird zumindest nicht für die Haftzeit entschädigt. Die Kammer sagt, sie haben ihre Inhaftierung selbst verursacht, weil sie der Täter sind. Die Richterin, die wendet sich dann auch nochmal explizit an die Anwältin der Schwester von Karl-Heinz, also der Nebenklägerin. Und sie sagt, das Ganze ist sehr bitter für die Nebenklage und es tut uns von Herzen leid.
Dem, Elke, kann ich mich echt nur anschließen. Die Schwester tut mir auch von Herzen leid. Und was ich auch, wenn du es mir gerade eben gut erklärt hast, immer noch finde, ich finde, wenigstens in Cold Cases müsste Totschlag wie Mord behandelt werden. Elke, du sagst uns gleich noch, worüber wir hier in 2 Wochen sprechen. Und für euch habe ich noch einen Serientipp, diesmal nicht nur zum Hören, sondern auch zum Gucken. Es ist eine spannende Polizeiserie, die Spuren heißt. 2 reale Kriminalfälle werden da erzählt, und zwar aus dem Jahre 2016. Es ist eine fiktionale Geschichte, das heißt, die Serie ist ausgedacht, zeigt aber durchaus realistisch die Verarbeitung von eben diesen 2 realen Fällen. Und da könnt ihr ein bisschen feststellen, wie ausdauernde Polizeiarbeit dazu führt, dass endlich Licht ins Dunkel kommt. Es geht um 2 Morde an jungen Frauen. Mehr verrate ich zu der Handlung an dieser Stelle nicht, weil ihr sollt sie ja gucken. Und gucken könnt ihr das Ganze in der ARD Mediathek. Elke, in 2 Wochen sind wir beide wieder hier und da sprechen wir über was?
Wir sprechen über Schüsse in einer Shisha-Bar. Das war eine eiskalte Hinrichtung. Aber wer steckt dahinter? Die Polizei schießt sich recht schnell auf einen Täter ein, aber ist er auch der Richtige? Darüber sprechen wir in 2 Wochen.
Und ich war gestern Abend in eben dieser Shisha-Bar, um euch erzählen zu können, wie es da drin eigentlich aussieht. Ich freue mich auf in 2 Wochen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.